What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Mein heutiger Gast ist Tim Leberecht, Gründer und CEO des globalen Thinktanks House of Beautiful Business und scharfsinniger Vordenker für einen neuen Humanismus in Wirtschaft und Gesellschaft. Tim ist überzeugt, dass wir Wirtschaft komplett neu denken müssen. Die Grenzen der traditionellen Geschäftsmodelle, des Managements und auch der Arbeitsplatzkulturen sind überdeutlich geworden. Er glaubt an die Kraft einer romantischen Revolution. Was genau das ist, erklärt er nachher. Und erläutert, wie man im Zeitalter von Maschinen radikal menschlichere Unternehmen gestaltet. Gemeinsam beleuchten wir die Rolle der Führungskräfte, die erkennen müssen, dass sie Menschen sind, auf das Undenkbare vorbereitet sein und den Mut haben sollten, die Daten zu ignorieren. Tja, und auch wenn Agenturen ja manchmal mit ihrer Rolle hadern, Tim ist überzeugt, dass die Wirkungsmacht von uns Agenturen groß ist, denn es geht ja schließlich darum, die Welt zu gestalten. Wir haben aus seiner Sicht die Lizenz zu spielen und Unternehmen aus ihrer Komfortzone zu holen. Er sieht Agenturen gleich dreifach im Vorteil. Ihre Agilität, die Möglichkeit, flexibel auf Marktbedürfnisse zu reagieren und ihre Freude, voranzugehen, verleihen ihnen besondere Bedeutung. Das klingt gut, finde ich. Aber genug verraten, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Hallo, lieber Tim. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist und wir, ja, man kann schon sagen, von einer ganz neuen Perspektive einen gemeinsamen Blick auf die Zukunft der Agenturen werfen. Es geht nämlich um radikal menschliche Unternehmen und es geht um Romantik und es geht um, schönes Business, so kann man es, glaube ich, sagen. Und ja, ich begrüße dich ganz herzlich. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung, Kim.
Gerne. Du, und lass mal direkt starten. Ich frage sonst immer, wem in unserer Branche wolltest du schon immer mal ein Kompliment machen? Aber da du ja nun gar nicht so mittendrin in unserer Bubble hängst, ist das möglicherweise eine schwierige Frage. Du darfst sie natürlich trotzdem beantworten. Aber da wir ja eh gemeinsam größer denken heute, vielleicht die Frage, wem in der Wirtschaft wolltest du schon immer mal ein Kompliment machen?
Oh, das ist ja, mit der Frage fangen wir an, das ist ja echt eine harte Frage.
Na klar,
Frage.
Danach kann es nur einfacher werden.
Ja, also was fällt mir da spontan ein? Also ich denke da weniger an Personen, sondern an Organisationen. Also Patagonia, der Gründer von Patagonia, dessen Name natürlich jetzt entfallen ist, kann man kurz googeln, der jetzt das Ganze in einen Purpose-Trust umgewandelt hat, Patagonia, dem kann man ein Kompliment machen. Also wirklich konsequent gehandelt, im Grunde die eigenen Werte in den Vordergrund gestellt und das Unternehmen entsprechend umgestaltet. Also das ist sozusagen ist Purpose wirklich hundertprozentig verwirklicht und auch sehr authentisch auf die Art und Weise. Also da muss man, glaube ich, da muss man Lob zollen. Ich finde die Inner Development Goals Initiative, die jetzt entstanden ist, ist eine Non-Profit-Initiative, sehr spannend. Also da geht es darum, im Grunde ein Gegenstück zu finden zu den Sustainable Development Goals, also den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, basierend auf dem Argument, dass die Initiatoren sagen, um diese Sustainable Development Goals zu erreichen in der Wirtschaft, aber auch gesellschaftlich überhaupt, müssen wir erstmal mit uns selber anfangen und selber entwickeln. Also wir müssen selber Qualitäten wie Zuhörung, Kollaborationsfähigkeit, Empathie und andere Qualitäten entwickeln. Also ich finde das sehr spannend, hier den Schwerpunkt nach innen zu verschieben und zu sagen, das sind nicht nur systemische, gesellschaftspolitische Fragen, sondern das sind eben auch psychologische, emotionale Herausforderungen. Und ich glaube, die Initiative hat einen sehr großen Einfluss. Die wird übrigens auch jetzt bei uns im House of Beautiful Business bei unserem anstehenden Festival im Juni in Portugal auch präsentieren. Also wir partnern auch mit den IDG, so heißen die. Finde ich sehr spannend. Dann finde ich sehr spannend, die sogenannte SOOP-Initiative, also Z-O-Ö-P. Zoe auf Griechisch heißt Leben. Und das ist eine Initiative, die in Holland aus einer Universität entstanden ist, die uns von einer menschlichen Ökonomie in eine lebenszentrierte Ökonomie verschieben will und das Leben und alle lebenden Wesen, alle Lebenssysteme auf Erden im Grunde in den Mittelpunkt stellen unseres Handels, eben nicht nur den Mensch. Und entsprechend dann auch Governance-Modelle und Geschäftsmodelle und Organisationsstrukturen umändert. Das heißt zum Beispiel, die Natur hat immer auch ein Stimmrecht bei Board-Sitzungen, bei Management-Sitzungen. und so weiter. Und die Idee, eine holistischere, biologischere, ökologischere Form der Wirtschaft so strukturell zu verankern in den Unternehmensstrukturen, ist wirklich revolutionär und finde ich auch sehr, sehr spannend. Also das sind so drei, also eine Person und zwei Organisationen, die mir einfallen, aber nicht unbedingt aus der Branche, wie du schon gesagt hast.
Ja, genau, aber ganz wunderbar. Das ist tut uns ja ab und an mal ganz gut, den Blick etwas weiter schweifen zu lassen. Insofern danke ich dir für diese drei wunderbaren Beispiele. Patagonia ist natürlich, wie soll ich sagen, dessen ist man sich bewusst, aber die anderen beiden Beispiele waren zumindest für mich neu. Und insofern werde ich es auf jeden Fall direkt danach mal
gucken. Yves Chonard heißt übrigens der Grüne.
Ah, okay.
Yves Chonard ist der
wir haben es direkt nachgereicht, genau. Ja. Wunderbar. Dann lass uns mal in unser gemeinsames Thema springen, wobei deine Beispiele ja schon gezeigt haben, in welche Richtung das gehen wird heute in der nächsten Dreiviertelstunde. Tim, du bist ja leidenschaftlicher Vordenker für einen neuen Humanismus in Wirtschaft und Gesellschaft. Ich meine, 2017 hast du das House of Beautiful Business gegründet. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich mit der Jahreszeit.
Doch, das stimmt. Im Februar 2017 haben wir unser erstes Event gemacht in Barcelona.
Ich bin verliebt in diesen Namen. Ich finde das so toll. Wir sprechen immer alle davon, dass Deutschland, dass die Welt ein neues positives Narrativ braucht. Und ich finde, das ist ein so toller Beleg für ein freudvolles, irgendwie Lust auf Zukunft machendes Narrativ. Was es mir angetan hat, deswegen habe ich mich bei dir auch gemeldet tatsächlich. Und ich habe mich gefragt, wie seid ihr auf die Idee gekommen, das hervorzubringen und was genau verbirgt sich hinter diesem Hausansatz?
Ja, das Haus auf Beautiful Business haben wir im Februar gelauncht in Barcelona als ein Side-Event von dem Mobile World Congress, einer großen Telekommunikations- und Tech-Konferenz, die immer in Barcelona stattfindet oder stattfand im Februar. Wir haben das so als so eine Art Gegenbewegung an Conference eigentlich gelauncht. Es war in einem alten Guildhaus im Herzen von Barcelona mit 150 Leuten und die Idee dafür entstand eigentlich aus dem Buch, das ich damals geschrieben hatte, das 2015 erschienen war, Business Romantic oder The Business Romantic, das eine Art Manifest war gegen die Hoheit und das Regime der Daten und diese Datengläubigkeit und diese Besessenheit mit Daten, der wir doch sehr erlegen sind, natürlich propagiert von Silicon Valley, also nach dem Motto, wer die Daten hat, gewinnt, wer mehr Daten hat, weiß mehr und wer mehr weiß, kann mehr optimieren und wer mehr optimiert, lebt ein besseres Leben und macht bessere Geschäfte. Also das war so dieser Gleichsatz. Und den wollten wir aufbrechen. Wir haben gesagt, nee, das reicht nicht. Da gibt's auch schon wirklich sehr großes Unwohlsein, was das bedeutet. Es kann nicht die einzige Maxime sein unseres Handelns in der Wirtschaft und außerhalb der Wirtschaft. Wir müssen dem andere Werte gegenüberstellen. Wir müssen einen Raum schaffen, wo auch die Künste gehört werden, die Geisteswissenschaften, wo Raum ist auch für Zwischentöne, nicht nur für eindeutige Wahrheiten, die datenbasiert sind, auch für Wissen, das nicht quantifizierbar ist, sondern vielleicht etwas diffuser ist, etwas unfassbarer ist, etwas abstrakter ist. Dafür müssen wir wieder Raum schaffen, weil die Wirtschaft einfach zu reduktionistisch, zu sehr auf ständige Optimierung und auf wissenschaftliche Rationalität gesetzt hat. Und dafür haben wir einen Raum aufgemacht und haben eine entsprechende Konferenz geschaffen, die wir House of Beautiful Business genannt haben. Es kam sehr gut an. Also wir hatten dann ein Silent Dinner, wir hatten einen Opernsänger, wir hatten Ausstellungen, wir hatten Gespräche über Fußball und Business und was man von Fußball Verhalten auf dem Feld lernen kann, was Leadership angeht. Also wir haben immer versucht, Themen zusammenzubringen, die vordergründig nicht zusammenpassen, die aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln kommen und waren sehr interessiert an diesen Schnittstellen zwischen unterschiedlichen Disziplinen. Und das Ganze haben wir auch sehr, als eine sehr immersive, theatralische, intime Erfahrung im Grunde gestaltet. Also, so dass die wirklich unter die Teilnehmer auch ganz vorsichtig aus der Komfortzone geführt hat. Erfahrungen, die wirklich emotional waren, die unter die Haut gingen. Und das kam sehr gut an und wir haben dann relativ schnell nach diesem ersten Prototypen nach diesem ersten Event beschlossen, dass wir das weiterführen wollen. Und das Ganze ist dann zu einer weltweiten Community angewachsen, die mittlerweile mehr als 25.000 Mitglieder umfasst, wirklich auf fast allen Kontinenten. Lokale Events, lokale Chapters. Wir machen immer noch einmal im Jahr unser großes Festival. Das haben wir mittlerweile nach Portugal jetzt geschoben. Wir sind aber im Grunde jetzt, wir nennen uns eine Thought Leadership Community, die zum Ziel hat, Wirtschaft schön zu machen. Das heißt, mehr inklusiv, mehr nachhaltig, mehr purpose-driven natürlich auch, mehr mit den Werten der Unternehmer und des Unternehmens verbunden. Aber, und das unterscheidet uns vielleicht von anderen Bewegungen oder anderen Organisationen in diesem Feld, uns geht es auch sehr um Ästhetik, um die Beziehung zwischen Ästhetik und Ethik. Es geht uns um eine Art von, ja, um etwas Subtiles und auch so eine Art Zärtlichkeit und Verspieltheit und Imagination, die man normalerweise im Businessumfeld vielleicht nicht so vorfindet. Also wir haben so uns die Lizenz zu geben, wirklich basierend auf der Annahme, dass die Zukunft der Wirtschaft außerhalb der Wirtschaft entschieden wird, in Felder zu gehen, die wir halt leider in den letzten Jahrzehnten doch systematisch aus dem Herzen der Wirtschaft verdrängt haben, wie die Philosophie, wie die Künste, wie Tanz, wie Musik, wie natürlich auch Wissenschaften und Geisteswissenschaften, andere Geisteswissenschaften. Und wir versuchen, das alles zusammenzubringen und da einen Dialog zu pflegen mit unserer Community und mit großen Unternehmen, mittelgroßen Unternehmen und einen ganz anderen Ton und eine ganz andere Sprache in das Herz der Wirtschaft zu bringen.
Du hast viele tolle Sachen gerade gesagt, aber einen Satz habe ich mal mitgeschrieben. Die Zukunft der Wirtschaft wird außerhalb der Wirtschaft entschieden. Magst du mal sagen, was für dich dahinter steckt oder was du damit meinst? Wo wird sie entschieden?
Wir haben in den letzten Jahrzehnten ja vor allem optimiert und wir haben versucht, glaube ich, bestehende Strukturen, bestehende Organisationsstrukturen, die Prozesse, die Mechanismen des Kapitalismus, des Stakeholder, des Shareholder-Kapitalismus, der Profitmaximierung eben noch weiter zu optimieren, weiter zu maximieren. Merken jetzt, dass die Externalitäten zu hoch sind. Also vom Raubbau an unserer Gesundheit, der Bedrohung unserer Umwelt, bis hin zu sozialen Spannungen, die aufgebrochen sind durch zunehmende Polarisierung unserer Gesellschaften. Also es gibt mittlerweile, glaube ich, doch einen relativ großen Konsens darüber, dass der Kapitalismus, so wie er jetzt angedacht war, in der jetzigen Form nicht mehr funktioniert. Und dass dieser Impetus einfach zu optimieren oder bestehende Sachen zu optimieren und Innovation zu betreiben innerhalb des bestehenden Systems einfach nicht mehr ausreicht. Ich glaube, das ist sehr klar geworden mit der Pandemie, die uns vor Augen geführt hat, dass eben die dreijährigen Strategiepläne und die Tools, die wir in unserem Werkzeugkasten hatten, einfach nicht mehr reichen, dass wir vorbereitet sein müssen auf das Undenkbare, auf eine Welt, die sich so radikal verändert, durch künstliche Intelligenz, durch Herausforderungen wie die Pandemie, durch den Klimawandel, der ja immer mehr katastrophisch wird und auch sich immer mehr, ich habe jetzt gerade von den Floodings wieder gehört in Los Angeles, in Kalifornien heute, sich immer mehr auch katastrophisch offenbart. Und dafür brauchen wir einfach ein neues Vokabular. Wir müssen Wirtschaft komplett neu denken. Und da reichen, glaube ich, die relativ engen Werkzeuge des klassischen Managements der Betriebswirtschaft nicht mehr aus. Wir brauchen dafür Vorstellungsvermögen, wir brauchen Fantasie, wir brauchen Empathie, wir brauchen eine Form von emotionaler Intelligenz und auch körperlicher Intelligenz, die uns wieder mit der Natur verbindet, die uns Impulse verschafft von anderen Disziplinen. Und deswegen ist es so wichtig, glaube ich, dass wir wieder zurückgehen an einen Ort, wo wir die Ökonomie, das heißt ja eigentlich Gemeinschaft, ein gemeinsames Haus, ne, wie wir miteinander leben wollen, eben nicht nur nach streng marktwirtschaftlichen Prinzipien denken, sondern eben auch wieder Philosophie und andere Disziplinen mit reinholen. Ich glaube, Unternehmen, die das können, die jetzt wirklich vordenken können, philosophisch denken können, langfristig denken können, sich Biologen und Geisteswissenschaftler und Poeten ins Boot holen, um die Welt einfach auch neu zu erfahren, neu zu denken und die Beziehung zur Welt neu zu definieren, die werden einen riesen Vorteil haben in den nächsten Jahren. Weil es gibt einfach unglaubliche, massive Umwälzungen gerade. Und so dieses Business as usual einfach so weitermachen, aber nur immer ein bisschen weiter optimieren und hier noch eine Produktinnovation und da noch eine Service-Innovation, das wird einfach nicht mehr reichen.
Tim, du hast ja eben auch ganz viele Begriffe genannt, die in einem ja betriebswirtschaftlichen Kontext total ungewöhnlich sind. Also emotionale Intelligenz, würde ich sagen, haben BWLer schon gehört oder sich damit auseinandergesetzt. Aber viele andere Aspekte bis hin zu dem Wort romantisch. Hast du, glaube ich, eben gesagt. Du hast auch gesagt, dein Buchtitel war Business Romantica. Du sprichst auch in dem Zusammenhang, glaube ich, von einer romantischen Revolution, die sozusagen bevorsteht oder idealerweise bevorsteht. Was genau kann man darunter verstehen? Also die romantische Revolution, wie können wir sie befeuern und hoffentlich für uns nutzbar machen? Was ist sie?
Also ich habe das Buch geschrieben 2014, 2015 ist es erschienen und ich habe, während ich das Buch geschrieben habe, das eigentlich gar nicht anfing als ein Buch über die Romantik, mehr gelernt über die romantische Bewegung des 18. und 19. Jahrhunderts und festgestellt, dass es unheimlich spannende Parallelen gibt zwischen den Romantikern damals, also Schlegel, Fichte, die deutschen Romantiker, die englischen Romantiker, Lord Byron, John Keats und andere, die damals aufbegehrten gegen das Diktat der aufklärerischen Vernunft. Also die haben sich gewendet gegen die vorherrschende Philosophie der Zeit. Das war die Aufklärung, die gesagt hat, es muss alles empirisch, wissenschaftlich begründet sein oder es existiert nicht. Die Welt lässt sich durch im Grunde empirisch, wissenschaftlich erklären und deuten. Und dass es im Grunde auch der Verstand ist des Menschen wichtigstes Werkzeug und damit lässt sich die Welt verstehen. Und die Romantiker haben damals gesagt, ja, schon, aber eben nicht nur. Es gibt auch Innenwelten, es gibt auch eine subjektive Welterfahrung. Wir haben was Unterbewusstes, unsere Träume, unsere Beziehung zur Natur, auch ein ausschweifendes, ekstatisches Dasein in der Welt, Liebe, Gefühle, die sich vielleicht auch gar nicht so klar definieren und managen und kontrollieren lassen, sind alles Bestandteile unserer Welt- und Lebenserfahrung. Und die können wir nicht ausschließen. Und die Romantiker haben versucht, das zurückzuerschließen durch ihre Arbeit, durch ihre Gedichte, durch ihre Werke. Und spannend fand ich eben, dass, als ich das Buch schrieb 2014, 2015, wir an so einem ähnlichen Zeitpunkt waren, wo wir wieder im Grunde uns einer wissenschaftlichen Rationalität anvertraut haben. Diesmal eben angetrieben von den Daten und von den Systemen und des Denkens aus Silicon Valley, ne? Die dann auch viele, also dieses Ingenieurdenken, das sich dann auch zum Ziel gesetzt hat, im Grunde nicht nur wirtschaftliche Prozesse zu optimieren, sondern auch gesellschaftliche Prozesse zu optimieren. Und das war schon ein ganz schöner Größenwahn. Und ich glaube, da gab es eben auch entsprechenden Backlash und eine Gegenbewegung. Und dann, denke ich, brauchen wir eben wieder eine romantische Revolution. Also romantische Stimmen, die darauf beharren, dass es auch eine Innenwelt gibt, dass die Welt mystischer ist, spiritueller ist, dass sie auch eine spirituelle Erfahrung ist und eben nicht nur eine rein rationale Erfahrung ist. Und dass es überhaupt gar keinen Grund gibt, die Wirtschaft von diesem ganzheitlichen Welt- und Lebensverständnis auszuschließen. Und daher der Begriff der Romantik. Der Begriff der Romantik ist spannend, weil er auch sehr unbequem ist. Weil Romantik bedeutet ja auch, Kontrolle zu verlieren. Und Management ja uns eigentlich seit Jahrzehnten diese Illusion vorgegeben hat, dass wir Kontrolle haben. Das bedeutet ja, man managt etwas, man bringt etwas unter Kontrolle. Was natürlich nicht stimmt.
Und Romantiker leiden auch.
Romantiker leiden.
Ist ja nicht so, wie wir das so nutzen, im Sinne der Romantik, der sozusagen gemeinsamen Romantik, sondern die leiden. Und das finden die auch nicht immer schlimm,
glaube ich. Genau, die leiden und sie haben eine starke Naturverbundenheit und haben auch eine wirklich intensive Fantasie. Und das sind alles Qualitäten, die wir eben jetzt in der Wirtschaft brauchen, um auch weiter vorauszudenken und auch natürlich empfindsam zu sein, also auch mit Kunden uns zu verbinden auf eine Art, die eben nicht nur datenbasiert ist, nicht nur rational ist, sondern auch zu empfinden, was wollen die Kunden eigentlich, was will die Welt eigentlich von uns. Das meine ich mit Romantik und es ist wirklich interessant, dass auch gerade jetzt, was Klimawandel angeht, diese Naturverbundenheit, also dieses intuitive Naturerleben, immer stärker wieder in den Vordergrund rückt und auch, glaube ich, einen Unterschied machen kann. Wahrscheinlich noch viel stärker als viele gute, wissenschaftliche, rationale Gründe, warum wir jetzt handeln sollen, ist es, glaube ich, noch viel dramatischer oder viel effektiver, wenn wir Filme sehen, wenn wir Geschichten erzählt bekommen, wenn wir eine Naturverbundenheit spüren durch Ausflüge in die Natur, die uns wirklich daran erinnert, was auf dem Spiel steht.
Wie passen denn die zwei R's, ja, Romantik und Return on Invest? Das habe ich mich gefragt. Wie passt das zusammen? Also, weil wir machen ja nicht Wirtschaft unser Selbstwillen. Klar, Arbeit soll idealerweise Freude machen, aber uns alle auch ernähren. Wie passt das zusammen?
Also es gibt zwei Arten, diese Frage, die ich natürlich oft bekomme, zu beantworten. Die eine ist zu sagen, also innerhalb des Systems zu argumentieren und zu sagen, ja, Romantik hat einen Return on Investment, hat einen finanziellen, also verschafft Unternehmen finanzielle Vorteile. Warum? Hatte ich schon angedeutet, weil romantisch zu denken und zu handeln eine stärkere Kundennähe schaffen kann, weil es im Grunde eine Kultur schafft, die den Menschen in den Unternehmen, die Mitarbeiter stärker honoriert, mehr in ihrer Ganzheit sieht und eben nicht nur als Produktivitätsunits, als Produktivitätsfaktoren. Also ich glaube, dadurch lässt sich eine größere Kundennähe schaffen, stärkere Mitarbeitermotivation, ein größeres Vertrauen. Und wir wissen aus verschiedenen Studien, dass psychologische Sicherheit und eine Kultur des Vertrauens und auch der Fantasie und eine spielerische Kultur zu mehr Produktivität führen, zu mehr Innovation führen und letztlich auch zu zufriedenen Mitarbeitern, zu mehr Wohlbefinden, zu weniger Krankheit. Also man kann da die ganzen Boxen im Grunde checken und sagen, das ist wirtschaftlich von Vorteil. Und am wichtigsten vielleicht auch noch ist eben, dass Romantik meiner Meinung nach wirklich ein Hauptbestandteil ist, eine Innovationsfähigkeit von Unternehmen. Also wenn Unternehmen wirklich vorausdenken wollen, die Welt sich so vorstellen wollen und schaffen wollen, wie sie nicht ist, aber wie sie sein könnte, anstatt eben nur den Daten hinterher zu hecheln, dann müssen die, glaube ich, in ihren Reihen Narren haben, Romantiker haben, die auch träumen können. Und wenn man sich anschaut, wie viele große Erfolgsgeschichten der letzten Zeit entstanden sind, dann sind es eben auch viele große Träume gewesen, viele Romantiker, die da auch als Visionäre diese Unternehmen mit gegründet haben. Also das ist die eine Seite der Geschichte, zu sagen, in den bestehenden Strukturen, ja, romantische Qualitäten haben einen unmittelbaren positiven Einfluss auf die Wirtschaft, auf den Return, auf das Unternehmensergebnis. Aber es gibt noch eine andere Art, das zu beantworten, nämlich, dass die Aufgabe von Wirtschaft eben nicht nur ist, uns zu ernähren oder Profit zu machen und Gewinn zu erwirtschaften, sondern die Aufgabe von Wirtschaft ist es ja, die Welt auch zu schaffen, die Welt zu gestalten, Bedeutung auch zu stiften, Sinn zu stiften. Unternehmen, wo wir ja die Mehrheit auch unserer wachen Stunden verbringen, also 60-70% als Wissensarbeiter verbringen wir am Arbeitsplatz, haben eine Riesenverantwortung natürlich, Gesellschaftsmodelle vorzuleben, menschliche Beziehungen mitzugestalten und auch vorzuleben, uns ein Gefühl der Zugehörigkeit, des Zuhause-Seins anzubieten, Identität zu stiften, uns in die Gesellschaft zu integrieren, aber auch die Welt natürlich so zu gestalten, wie wir sie sehen wollen. Also insofern sind Unternehmen nicht nur reine Geldmaschinen, die Profit abwerfen, sondern natürlich auch Sinnstifter. Und als Sinnstifter muss man die Frage dann, glaube ich, ganz anders beantworten. Da geht es eben nicht nur um Return on Investment, sondern da geht es um ganz andere Werte, die da geschaffen werden, wie Integration, wie Zugehörigkeit, wie weniger Polarisierung, wie ein Narrativ zu schaffen für die Mitarbeiter und für die Gesellschaft insgesamt. Das lässt sich dann nicht mehr so einfach quantifizieren, ist aber ebenso wichtig, meiner Meinung nach.
Naja, und es hat ja auch einen Wert, ne? Also vielleicht sollte man da eher von Wert sprechen als von EBIT oder Profitabilität oder Ähnlichem, ne? Also das ist, glaube ich, eine wertorientierte Führung heißt ja nicht, wir sind auf Profitmaximierung aus. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, den du da ansprichst, ja. Glaubst du denn, also so ein kleiner Einschub mit Blick auf unsere Branche, wie sinnstiftend können Agenturen, ich sag jetzt mal Kreativagenturen sein? Das ist ja häufig so eine Diskussion, ja gut, was ist der Sinn? Wir machen Werbung für Produkte, die den Konsum ankurbeln. Jetzt kann man sagen, naja, dann machen wir sie halt für nachhaltigere Produkte oder für, ich sag mal, sozial wünschenswerte Initiativen oder Ähnliches. Also wie würdest du diese Frage sehen?
Kreativunternehmen oder Kreativagenturen durch die Kampagnen, die sie gestalten und die Kommunikationsmaßnahmen, die sie gestalten oder das Design, haben natürlich unmittelbaren Einfluss auf die Produkte von Unternehmen. Und es geht ja immer um Werte. Also jede Werbung, jede Kommunikationskampagne ist ja immer auch eine Abbildung von Werten. Insofern ist die Macht, die Wirkungsmacht von Agenturen indirekt durch die Kunden natürlich schon sehr groß. Und ich erinnere mich daran, dass wir mal, als ich bei Frog Design noch gearbeitet habe in San Francisco, mal das Office von Metropolitan Architecture, also das Büro von Rem Koolhaas, dem berühmten, renommierten holländischen Architekten, zu Besuch hatten. Und die haben damals was sehr Bemerkenswertes gesagt. Die haben uns gesagt, klar, wir arbeiten für Kunden, wir machen viele Projekte, Architektur, Stadtplanungsprojekte. Und natürlich sind die Kundenbedürfnisse wichtig. Aber ehrlich gesagt sind für uns sind die Kunden eigentlich nur eine Art Kanal. Also die sind für uns eigentlich nur so eine Art und Weise, so eine Art Spielfeld, wie wir eigentlich unsere Agenda, unsere Ideen, unsere Werte manifestieren. Uns geht es darum, schöne Dinge zu schaffen, Kunst zu schaffen, bleibende Gebäude und die Welt zu gestalten. Und die Beziehung zum Kunden ist ein Teil davon. Aber wir sind nicht hier im Business, um nur die Kundenbedürfnisse zu befriedigen. Und das fand ich, ist natürlich als Architekt und vor allem eben auch als sogenannter Star-Architekt mit entsprechendem künstlerischen Anspruch eine ganz andere Welt als die Kreativagenturen, das ist mir schon klar. Aber ein Teil dieses Denkens, glaube ich, finden wir auch wieder in Agenturen, vor allem in den Agenturen, die radikaler sind und die Lizenz haben, auch zu spielen und die genau deswegen übrigens dann auch eingestellt werden. Also ich glaube, mit jedem Kundenprojekt gibt es die Chance, immer noch ein bisschen weiter zu gehen, noch ein bisschen radikaler zu denken, die Unternehmen ein bisschen weiter zu pushen, ein bisschen weiter aus der Komfortzone zu holen, neue Welten aufzuzeigen, vorzudenken, Und da, glaube ich, haben Unternehmen schon, Agenturen schon eine Riesenmacht. Zweitens sind sie natürlich selber Unternehmen und können selber in der Art und Weise, wie sie ihre Kultur gestalten, ihren Arbeitsplatz gestalten, wie sie ihrem Business nachgehen, natürlich auch Vorbildfunktionen einnehmen und können da auch sehr viel machen. Also ich denke, Agenturen haben eben den großen Vorteil, dass sie oft sehr agil sind, dass sie oft sich schnell neu erfinden können, dass sie sehr, wie soll ich sagen, sehr flexibel auf Marktbedürfnisse eingehen können, auch immer sehr vorneweg sind und spüren können, was jetzt wieder in einem Jahr oder zwei oder drei Jahren passieren wird. Und insofern haben sie halt einfach Pilotfunktionen und haben sie sehr vielen Einfluss, glaube ich.
Und gleichzeitig ist es ja verrückt, dass die Agenturen wie nie zuvor, natürlich spüren das gerade alle Branchen, aber ich glaube, die Kreativbranche hat schon auch große Herausforderungen, was das Thema Talente, Fachkräfte und Ähnliches angeht. Und das fand ich spannend, weil du hast ja auch da gesagt, ne, es gibt zwei Facetten. Das eine, was wir selber an Kreativität in die Welt bringen und das andere, wie wir unser eigenes Business gestalten. Und ich habe mich gefragt in Vorbereitung auf unser Gespräch heute, wie können es eigentlich Agenturen schaffen, radikal menschlich zu sein oder wieder menschlicher zu werden? Ne? Weil sicher auch ganz, ganz viel wird über Daten, Tech-Stacks, Prozesse, Effizienzvorgaben seitens den Kunden gesprochen. Und das sind ja alles eigentlich Dinge, die das System pervertieren. Ne? Weil also all das Spielerische, das Fantasievolle, das Romantische, was du vorhin beschrieben hast, was eigentlich in der Natur der Kreativität auch liegt oder sich zumindest da wohlfühlt in Gesellschaft, ist ja so ein bisschen aus dem Fokus gerückt durch viele andere Themen, die wir so hatten, durch den Druck, die Komplexität, die Geschwindigkeit. Was, wenn wir jetzt mal sagen, hier hören 100 Menschen zu und sagen, das, was der Tim erzählt hat, finde ich irgendwie, es inspiriert mich, ich finde es schlau, ich würde es gerne ausprobieren. Wenn man das jetzt von so einer Metaebene mal eine Ebene operativer auch machen, was kann man tun, um ein attraktiver, anziehender Ort für kreative Talente zu sein, mit Blick auf diese romantische Revolution?
Ein Ort zu schaffen, der kreativen Talenten viel Kreativität bietet und viel die Erlaubnis gibt, sich zu verwirklichen und neue Ideen auszuprobieren. Ein Ort, der das Kreativgenie ehrt und in den Vordergrund stellt und nicht nur die Daten und nicht nur die Kollaboration. Ich glaube, es gibt auch in Agenturen oft die Tendenz zu sagen, es muss alles kollaborativ erledigt werden, wir wollen da gar keine Ego-Trips haben, wir wollen nicht mehr die großen Kreativdirektoren mit ihren Visionen und ihren Egos und mit ihren starken Meinungen. Aber letztlich, denke ich, ist Kreativität natürlich immer auch sehr individuell. Klar lässt sich das in Teams auch verfeinern und die Ideen entstehen auch zusammen, aber ich habe in meinem ganzen beruflichen Leben noch keine einzige Idee gesehen, die gemeinsam entstanden ist, die wirklich stark war. Und ich glaube, das hängt immer sehr stark an den Personen. Ich war damals 7 Jahre lang bei Frog Design, von 2006 glaube ich, bis 2012, wenn mich nicht alles täuscht, in San Francisco tätig als CMO. Und Frog ist also eine der Design-Innovationsagenturen, der führenden Design- und Innovationsagenturen. Und wir hatten eine sehr romantische Kultur in dem Sinne, dass es unheimlich viele starke, schillernde Persönlichkeiten gab, dass das auch sicher kein einfaches Umfeld war. Es war sehr cutthroat und sehr wettbewerbsorientiert. Aber es war trotzdem extrem spannend. Ja, es war nicht immer einfach und es war nicht immer friedlich auf eine Art und harmonisch. Aber es war eine unheimlich spannende, lebendige, kreative Auseinandersetzung, wo gute Ideen noch immer gehört wurden und sich durchgesetzt haben letztlich. Also spannende Ideen. Und deswegen sind Leute auch geblieben und deswegen war das auch attraktiv, glaube ich. Und wenn es jetzt darum geht, nach vorne zu denken, wie zieht man wirklich tolle kreative Talente an, wie behält man sie auch, dann ist, glaube ich, schon klar, dass viele, vor allem jetzt auch jüngere Generationen, natürlich viel mehr Autonomie haben wollen, dass das Thema Purpose unheimlich wichtig ist. Also wie kann ich meine Werte verbinden mit denen des Unternehmens? Wie viel Freiheit habe ich? Flexibilität ist wichtig. Wie kann ich arbeiten? Ich möchte nicht mehr von 9 bis 6 arbeiten in Agenturen an einem Tisch sitzen die ganze Zeit. Und ich glaube auch, dass von der Kundenseite aus immer stärker das Bedürfnis besteht, auf der einen Seite natürlich schon vertraute Prozesse dann auch einzukaufen, aber auf der anderen Seite auch Plattformen zu kaufen, die Zugang haben zu den bestmöglichen Talenten für jedes spezifische Projekt. Was bedeutet, dass Agenturen immer mehr von klassischen Agenturen sich in Talentplattformen eigentlich verwandeln müssen, in Talent Marketplaces, die Talente finden, dann vielleicht auch nur auf Projektbasis, also wie ne, die Hollywood-Kultur eben auf reine Hollywood-Film-Projektbasis dann eben für 1, 2, 3 Monate zusammenstellen. Aber so viel Vertrauen und so viel Zugang haben durch ihre Community zu diesen Talenten, dass sie das relativ schnell dann auch immer zusammenstellen können und mit hoher Qualität exekutieren können. Es gab immer wieder Versuche, das zu machen. Also Victors and Spoils war zum Beispiel eine Werbeagentur, glaube ich, vor 10, 15 Jahren, die dieses Modell des Crowdsourced Advertising, ne, propagiert hatte. Es gab es immer wieder, es war immer etwas schwierig wegen Fragen der IP und auch der Zusammenarbeit und des Vertrauens. Aber ich glaube, das wäre jetzt auch mit KI und eben auch dadurch, dass die Talente auch viel selbstständiger geworden sind und gar nicht mehr so dieses Umfeld brauchen, dieses Unternehmensumfeld, da ist schon noch echt einen wirklichen Wandel erleben. Also ich glaube, das ist das Zweite, was Unternehmen machen können, dass sie da einfach flexibler sind und Talenten Zugang bieten zu anderen spannenden Talenten für spannende, wertbasierte Projekte.
Das ist ein tolles Prinzip der Plattform, denn das ist ja was, woran wir, glaube ich, immer noch so ja krampfhaft festhalten, ne? Weil wir denken, das ist genau die Sicherheit, die Kunden von uns verlangen, wissend, dass wir die schon lange nicht mehr bieten können. Also durch die erhöhte Fluktuation, die Volatilität, die Stellen, die teilweise ein Dreivierteljahr offen bleiben mit ganz viel Anstrengung und Bemühungen und so, wissend, dass ich vielleicht den und den Skill oder die Kompetenz ohnehin gerade nur für dieses Projekt brauche und auch den Mut zu haben, in Richtung Kunde zu kommunizieren, dass das eine, da gibt's ja immer dann den, ja, das ist ein Freelancer. Ja, mein Gott, aber es ist eigentlich eine Partnerschaft, ne? Also wie du gesagt hast, es ist eine kreative Plattform, die wir stellen aufgrund der Anziehungskraft des Vertrauens, der letztlich ja auch dann einer positiven menschlichen Konnektivität. Und ich fand diese Idee sehr schön zu sagen, wir bieten Talenten Zugang zu anderen Talenten. Weil man muss ja schon sagen, dass was den Leuten am meisten Spaß macht und gleichzeitig am meisten auch frustriert, wenn es andersrum eben nicht funktioniert, ist ja auch die Zusammenarbeit. Also wenn ich mit tollen, sehr anspruchsvollen Leuten zusammenarbeite, egal ob Führungskraft oder Teamkollegen, dann befeuert das die eigene Kreativität, Leistung und Freude an der Arbeit. Und vielleicht muss es uns künftig egaler sein, in welchem Setup wir zusammenarbeiten.
Ich denke das auch. Also und auch mit dem House of Beautiful Business, wir sind ja so ein bisschen einen anderen Weg gegangen. Also wir haben angefangen als Event, dann sind wir eine Community geworden. Jetzt machen wir sehr viel Beratung auch. Wir machen sehr viel Kundenprojekte, wo wir dann im Grunde wie eine Art Talent-Community Experten, Kreative aus unserer Community kuratieren und in Projekte mit einbringen. Und wir machen dann eben wir arbeiten mit Unternehmen wie Porsche oder Volkswagen oder Google, Accenture an großen Events, an großen Experiences, auch an Leadership Development Programm, wo wir aber immer wieder andere Talente mit reinbringen, auf die wir zugreifen können, weil wir halt durch die 6 Jahre, in denen es unsere Community gibt, sehr viel Vertrauen geschaffen haben innerhalb der Mitglieder unserer Community und auch genau immer wissen, das ist ein Researcher, der wäre super für dieses Projekt, hier ist ein Storyteller, hier ist ein Experience Designer, und das relativ schnell kuratieren können, ohne dass es jetzt so verbindlich wäre, dass dann sozusagen Routinen entstehen oder auch Müdigkeit entstehen und sich das relativ schnell abnutzt.
Wenn du gesagt hast, ihr seid jetzt mittlerweile eigentlich eine Beratung, eine Creative Consultancy, also nennen wir es, wie wir es wollen, verstanden habe ich ungefähr, was ihr macht oder was die Rolle ist. Wenn jetzt beispielsweise es würde eine Kreativagentur kommen und sagen, Tim, das, was du erzählt hast, hast uns beschäftigt. Wir möchten tatsächlich ein magischer Ort der Anziehung auf kreative Talente sein. Wie würdet ihr an diese Fragestellung rangehen? Weil am Ende geht es ja auch immer darum, wie kann ich diese Gedanken so fassen, dass ich beginnen kann mit irgendwas? Also wie sehe, wahrscheinlich gibt es gar keinen idealtypischen Prozess, das würde wahrscheinlich deinem Ansatz widersprechen. Aber wie geht ihr an so eine Aufgabenstellung mit eurem Kunden, eurer Kundin ran?
Also wir machen sehr viel wir arbeiten sehr viel mit Events oder mit Experiences. Also wir glauben eben, dass das Erste immer ist, eine emotionale Erfahrung zu schaffen. Das kann also wir machen sogenannte Beautiful Business Trips. Wir haben das gerade für LinkedIn gemacht und auch für Volkswagen, wo wir einfach in beiden Fällen eine 90-minütige Session gestaltet haben, die so ein bisschen so eine Art Business-Theater ist. Also da mit Tanz, mit Musik, mit Film, aber auch mit Vorträgen und natürlich auch mit sehr vielen greifbaren Inhalten. Aber auch Entertainment. Und ich glaube, dass das wichtig ist, um überhaupt erstmal die Augen zu öffnen und Offenheit zu schaffen. Und wenn das Tor auf ist, dann können wir durchgehen mit anderer Sprache, mit anderen Werkzeugen und dann Sachen auch operationalisieren. Aber wir sehen uns vor allem als in der Rolle des Impulsgebers, der Rolle des Kuratoren, der dann inspiriert. Aber wir sind jetzt kein McKinsey oder BCG und sind da jetzt monatelang in wirklichen Prozessen mit drin, in operativen Prozessen mit drin. Also wir bauen neue Welten, wir zeigen neue Welten auf, wir zeigen neue Horizonte auf, wir schaffen den Mut und die Emotionalität, die dann notwendig ist, auf Führungsebene zu sagen, ja, das machen wir weiter, das versuchen wir jetzt. Und dann bleiben wir da ein Stück weit noch mit dabei. Aber wir sind da nicht sozusagen in der Implementierungsrolle.
Das ist wahrscheinlich auch schwierig, gleichzeitig Impulsgeber und Implementierer zu sein. Das ist gar nicht so leicht, könnte ich mir vorstellen. Du hast ja vorhin auch Radikalität angesprochen. Ich habe in einer der letzten Folgen auch mit Christina Bonitz, die du, glaube ich, ja auch kennst, gesprochen.
Difference,
ja. Ja, genau. Mm-hmm. Und was ich nochmal interessant finde, glaubst du, um diesen Weg einschlagen zu können, muss man sich radikal von Bestehendem trennen im Sinne eines Cuts? Oder kann diese Bewegung, diese romantische Revolution auch ein evolutionärer Prozess sein? Also vertragen sich zwei Systeme nebeneinander?
Das ist eine gute Frage. Ich denke schon. Also ich denke, ich war geneigt zu sagen, nein, es muss da einen radikalen Cut geben, weil das ist irgendwie die romantischere Vorstellung von einem Ende und neuen Anfängen. Aber ich glaube, die Realität ist wahrscheinlich anders, dass das Wandel natürlich immer auch parallel passiert und dass an einigen Stellen in Unternehmen es vielleicht radikalere Ansätze gibt und radikalere Umbrüche, aber an anderen Stellen des Unternehmens dann es doch eher eine Evolution ist. Und wahrscheinlich ist es wirklich ein komplexer, paralleler Prozess. Und klar ist auch, dass Veränderung natürlich nicht schnell passiert und dass es in jedem Veränderungsprozess immer auch so eine Dark Matter gibt. Ne? Also selbst wenn jetzt die rationale Einsicht da ist, wir müssen uns verändern, selbst wenn emotional die Bereitschaft da ist, was zu ändern, aber es gibt ja dann doch immer noch so viel Trägheit, organisatorische Trägheit und auch Angst und so Widerstand dagegen, der dann natürlich auch immer noch lange zurückschlägt. Also es gibt diese Gegenbewegung, die man nicht unterschätzen darf. Das ist ja auch oft der Fall, dass wenn man mit einem Change-Mandat in ein Unternehmen kommt, ich kenne das auch selber, weil ich auch CMO war mit ähnlichen Mandaten bei Firmen, dass man dann so ein Jahr lang im Grunde auf dem Wasser läuft, so als Golden Boy, Golden Girl. Und dann aber, wenn die Veränderungen dann wirklich auch greifbar werden, die eigentlich alle wollen, dass es immer Widerstand gibt und das dann auch oft bricht und man dann auch oft wieder ausgespuckt wird. Ne, von
aus deiner eigenen Erfahrung aus dieser Rolle und auch aus den Transformationsprojekten, an was erinnerst du dich oder wenn du jetzt so zurückblickst, was war für dich ein Erfolgsfaktor oder ein Prinzip, das zu positiver Transformation geführt hat?
Also wir haben damals, ich habe bei einer Architekturfirma gearbeitet, NBBJ in Seattle eine Zeit lang. Da haben wir damals mit Hilfe von meiner Kollegin Priya Parker, die auch unser schönes Buch geschrieben hat, The Art of Gathering, da ging es darum, eigentlich zwei unterschiedliche Visionen von der Firma miteinander zu vereinen und das aufzulösen, diesen Konflikt, der unterschwellig oder gar nicht so unterschwellig, sehr offensichtlich da war. Und wir haben dann eine Hochzeit veranstaltet. Symbolische Hochzeit und haben diese beiden, also hier Vision 1 der Firma, hier Vision 2 zusammengeführt, miteinander vermählt und haben das gefeiert. Und dieses Verkörpern des Konflikts und den auszudrücken durch eine Experience und durch eine sehr emotionsgeladene Handlung wie eine Hochzeit, das war damals sehr erfolgreich, glaube ich. Und das andere, an was ich mich erinnere, war bei Frog Design haben wir wahrscheinlich mehr als alles andere, was wir gemacht haben im Marketing, um die Marke neu zu positionieren. Das Wichtigste, was wir gemacht haben, war, dass wir ein Magazin gelauncht haben, das hieß Design Mind. Das war ein Thought Leadership Magazin, wo wir die kreativen Talente, die direkt Kreativdirektoren, die Designer dazu eingeladen haben, selber zu schreiben und sich zu verwirklichen. Wir haben das dann redigiert, kuratiert und veröffentlicht. Das war einfach ein Riesenhit, weil wir dadurch so diese ganze Politik ausschalten konnten. Also wir haben das einfach gemacht. Das ist vielleicht ein Prinzip, an das ich immer noch sehr glaube, dass man einfach machen muss. Das machen wir auch mit dem House of Beautiful Business, auch wenn wir mit Kunden arbeiten, dass wir relativ schnell immer Inhalte produzieren. Also dass wir jetzt keine 5-monatigen Moodboard-Phasen machen und riesen Research, der wirklich auch oft zu Einsichten führt, meiner Erfahrung nach, die man sowieso schon intuitiv hat. Also der Research dient dazu, einfach sich abzusichern oder die Angst zu beseitigen, aber die Einsichten sind eigentlich schon da. Eigentlich ist meistens immer eigentlich schon alles klar, man spürt schon, was verändert werden muss. Aber wir schaffen dann relativ schnell Inhalte, auch Texte und Filme. Und dadurch, dass wir das relativ schnell konkret machen, kann der Kunde dann auch sehr schnell darauf reagieren. Und das ist ein ganz anderer Dialog als jetzt sozusagen ein eher prozessgetriebener, researchgetriebener Dialog, wo man sich dann auch oft ein bisschen zerflattert und irgendwie zerfasert und aufreibt in einzelnen Punkten. Ja? Mhm. Also wir überspringen das sozusagen und gehen ohne das Konsens, da ist schon in die Bauphase oft. Und das kann nicht in allen Projekten, aber in einigen Projekten, die Art von Projekten, wo wir gut sind, ist das ein Vorteil.
Ja, das ist auch ein guter Impuls, weil wenn man erstmal macht, ist man dabei. Ne? Bei allem anderen macht man Pläne und so, das wie mit den guten Vorsätzen fürs neue Jahr und so, das hilft einem gar nichts. Auch da nur diese Tiny Habits Modus, also einfach mal anfangen mit kleineren Sachen und dann ergeben sich sehr viele daraus. Ne? Das glaube ich auch ganz fest. Sag mal, mit Blick auf Führung und Beautiful Business, was sind aus deiner Sicht Führungsqualitäten, die in diesem Kontext radikale Menschlichkeit und eine romantische Revolution Beautiful Business reinpassen? Welche vielleicht auch nicht mehr?
Also Führungskräfte müssen, glaube ich, jetzt verstehen, dass sie Menschen sind und auch als Menschen gesehen werden wollen und handeln sollen. Und deswegen ist es ja auch so toll, wenn Sanna Marin, die finnische Ministerpräsidentin, angegriffen wird, weil sie Partys feiert und da Sachen veröffentlicht werden auf den sozialen Kanälen, die man vielleicht so vor 5 Jahren noch nicht als legitim erachtet hätte, dass sie sich wehrt und sagt, gut, ich bin auch ein Mensch, ich arbeite sehr hart und waren vielleicht jetzt nicht das Timing war vielleicht nicht gut, oder waren jetzt nicht die richtigen Dokumente, hätte ich selber nicht veröffentlicht. Auf der anderen Seite habe ich als Mensch dazu auch ein Anrecht. Und ich fand das sehr interessant, die Diskussion dazu. Also auf der einen Seite natürlich dann viel Kritik zu sagen, das geht nicht. Und also Führungskräfte müssen da einfach immer tipptopp irgendwie erscheinen und dürfen sich da auch keine Blöße geben. Und auf der anderen Seite gab es aber auch sehr, sehr viele Stimmen, die gesagt haben, nein, überhaupt gar nicht. Also die Führungskraft von heute ist Mensch. Wir wollen auch wissen, wie die sind. Die sind glaubwürdiger und letztlich auch überzeugender, wenn sie als Mensch in Erscheinung treten. Und ich glaube, das ist richtig. Und ich glaube, dass Führungskräfte, die verletzlich sind, die Verletzlichkeit zeigen können, die auch mal weinen können, die Schwächen zeigen können, die nicht behaupten, dass sie immer die Lösung haben und alle Antworten haben auf alle Fragen, die authentischeren, die glaubwürdigeren sind. Und es geht nicht darum, jetzt immer nur zu inspirieren oder immer nur visionär zu sein, sondern auch natürlich zuzuhören, zu dienen, empfindsam zu sein und im Sinne der Romantik, eine Führungskraft zu sein, die auch den Mut hat, die Daten zu ignorieren und zu sagen, die Daten sagen zwar, ich sollte das jetzt machen, aber ich habe mit einigen Leuten im Unternehmen gesprochen und mein eigenes Bauchgefühl, meine Intuition sagt mir und mein Werteverständnis sagt mir, ich ignoriere die Daten, ich handle anders. Und das erfordert in unserer Zeit sehr viel Mut. Aber ich sehe schon, wie das jetzt auch in den letzten 5, 6 Jahren, wie das Pendel sich wirklich auch da in die andere Richtung bewegt.
Mhm. Ah, wunderbar. Also ich merke schon jetzt so in den letzten knapp 40 Minuten wahnsinnig. Also ich persönlich zumindest viele Impulse mitgenommen. Dafür danke ich dir sehr, Tim. Eine letzte Frage vielleicht noch. Wenn du 20 Jahre im Tiefschlaf wärst und du wachst 2043 wieder auf, welches Problem sollte dann gelöst sein?
Also, das ist keine besonders originelle Antwort, aber auf jeden Fall die Klimakatastrophe. Also, wenn wir die bis 2043 nicht gelöst haben, dann will ich, glaube ich, auch gar nicht aufwachen.
Nee, und dann hat man wahrscheinlich auch die ganzen anderen Themen spielen dann gar keine Rolle. Insofern ist das ja das drängendste, größte Problem.
Also, das ist, glaube ich, wirklich auch jetzt das, was auch mir, der relativ wenig Sensibilität für das Thema hatte. Es war für mich immer ein sehr abstraktes Thema. Aber doch jetzt auch in den letzten Monaten und Jahren klar geworden, wie akut und wie dringlich und wie wichtig das dieses Thema ist. Und das ist das Thema. Also ich glaube, mehr lässt sich dazu nicht sagen.
Absolut. Ich danke dir sehr, Tim.
Spaß gemacht. Vielen Dank.
Danke.